Und dann würde ich gerne noch vor der Predigt einmal beten. Ja, großer Gott, wir stehen im Glanz deiner Majestät. Du bist allmächtig, erhaben, heilig durch und durch, größer als wir es uns vorstellen können, größer als wir erahnen können. Reines Licht, reine Güte, reine Liebe und alles, was ja, böse ist, was falsch ist, was sündig ist, kann vor dir nicht bestehen. Und danken dir, dass du das Gute beschützt und danken dir auch, dass du uns damit hineinnimmst und dass du uns gnädig bist, dass du bezahlt hast für unsere Schuld und dein Blut, Jesus, uns reinmacht, uns freispricht. Danke, dass du unsere Rechtfertigung bist, dass du unser Heil bist, dass du unser Glück bist. Danke, dass wir mit dir Beziehung haben dürfen und dass wir deine Heiligkeit, deine Macht, deine Liebe in unserem Leben haben. Und bitten dich um deinen Segen jetzt für die Predigt, dass du hilfst, dass du Kraft schenkst, Konzentration, mir und uns offene Ohren, offene Herzen und dass wir lernen, dich in unser Leben reinzunehmen und miteinander unterwegs zu sein, so wie du es möchtest, wie Segen bringt. Danke, dass du selbst mit auf dem Weg bist mit uns. Amen. Wurdest du von einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester schon mal unfreundlich abserviert? Hast du andere Christen um dich, die immer nur von dir fordern, die aber niemals Wertschätzung signalisieren? Du willst neue Ideen einbringen, aber jemand anders sieht darin den Kurs der Gemeinde in Gefahr. Dann ärgerst du dich drüber, wenn dein Vorschlag deshalb oder auch aus anderen Gründen nicht angenommen wird. Vielleicht ein bisschen wie bei diesen Männchen, bei diesen Strichmännchen hier, dass wir uns dann so fühlen. Was, wenn wir uns untereinander zur Anfechtung wehren? Wir uns hier und da Steine in den Weg legen, die es uns schwer machen, unseren Glauben so zu leben, wie wir es leben sollen. Wir uns untereinander zur Anfechtung wehren. Weil sowas passiert ja, die Dinge, die ich aufgezählt habe. Und was, wenn das nicht nur passiert, sondern dass etwas mit unserem Glaubensleben macht? Wir deshalb weniger gerne in den Gottesdienst gehen oder wir auch deshalb an Gott hadern, wir vielleicht manche Wahrheiten über ihn schwerer annehmen wollen, einfach weil jemand, der dafür eintritt, sich aber an anderer Stelle aus unserer Sicht völlig daneben benimmt. Oder wegen einem anderen unser Vertrauen bröckelt, dass Gott mit seiner Gemeinde zum Ziel kommt und ich dann lieber mit fragwürdigen Methoden selbst nachhelfe. Was, wenn wir uns untereinander zur Anfechtung werden? Das ist das Thema von heute. Anfechtung durch andere in der Gemeinde. Und um da jetzt weiter einzusteigen, will ich einmal etwas größer ausholen. Uns wird heute auch ein bisschen kopflastig. Ich hoffe, dass wir trotzdem was mitnehmen können. Also einmal größer ausgeholt, diese Anfechtung durch andere innerhalb der christlichen Welt, das läuft auch grundsätzlich gerade in größeren Dimensionen ab. Also wir als Gemeinde sind ja eine Freikirche. Und als Freikirche sind wir Teil der evangelikalen Bewegung. Und Evangelikale zeichnet vor allem vier Dinge aus, noch andere, aber das hat man mal so klassischerweise formuliert. Vier Dinge, die Evangelikale auszeichnet. Erstens die Bibel als irrtumsloses Wort Gottes. Zweitens Jesus Sühnetod als unsere Erlösung. Drittens die Notwendigkeit der Bekehrung. Und viertens der Einsatz für Mission und Diakonie. So, und da gibt es jetzt seit einigen Jahren vermehrt evangelikale Christen, die da aussteigen, die aber immer noch gläubig sind, bleiben und sich als postevangelikal bezeichnen. Und vorher war die christliche Welt auch schon plural. Von Kulturchristen über freidenkende, liberale Christen, zu bibeltreuen konservativen Christen bis hin zu ganz strengen Christen und vieles dazwischen. Das sind ja nicht so einfach Schubladen, sondern ganz viel dazwischen. Und was da jetzt aber neu ist, Leute gehen vermehrt aus evangelikalen Gemeinden. Sie reden darüber und übernehmen freidenkerische Positionen und tun das aber mit Kritik, die sie von innen heraus kennen. Eben weil sie selbst evangelikal waren oder in einer evangelikalen Gemeinde waren und jetzt aber postevangelikal nach sind, nach evangelikal, also sie ein neues Glaubensleben haben. Und die Gründe, warum sie da aussteigen, die sind ganz unterschiedlich. Zum Teil, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie hatten Fragen und Zweifel, aber das wurde von anderen klein gehalten. Oder sie erlebten viel Lieblosigkeit und Heuchelei, obwohl groß vom Glauben geredet wurde. Oder sie wurden mies behandelt. Und manchmal waren es vielleicht auch nur Kleinigkeiten, die man hätte annehmen können, manchmal aber auch nicht. Manchmal geht es bei Postevangelikalen um Lehrfragen. Die Einzigartigkeit Jesu. Braucht Gott sowas wie ein Opfer? Kann die Bibel wirklich wahr sein? Und diese Dinge manchmal auch einfach nur verbunden damit, dass jemand Fragen hatte und in der Gemeinde keiner darauf eine Antwort gegeben hat oder die Fragen einfach abgewürgt wurden. Bei ganz vielen geht es um ethische Themen, vor allem um Sexualethik. Schreibt Gott da wirklich was vor? Hat gelebte Homosexualität nicht auch einen Platz? Und alles, was mit LGBTQ+ zu tun hat, müssen Christen da nicht auch viel offener sein als bisher? Doch daran stören sich manche einfach, weil manchmal viel zu einseitig darüber gesprochen wurde. Also die ganzen Punkte sind in der evangelikalen Welt am Gange und es ist eine komplexe Sache. Es geht da um einzelne Biografien und einzelne Gemeinden. Und meistens positioniert man sich da recht schnell irgendwie dazu, hat Verständnis für die einen oder für die anderen. Und auch das Buch, das ihr hier oben nochmal seht, von Gerrit Huhage, was wir die letzten Male immer wieder hatten, wo er nur in einem Kapitel über Anfechtung schreibt, dieses Buch ist vor allem entstanden wegen diesen Entwicklungen, die da im Gange sind. Und wenn wir es mal vereinfacht nehmen können, könnte man sagen, Konservative werden für Freidenkende zur Anfechtung, vor allem da, wo sie zu engstirnig sind, beziehungsweise wo sie zu einseitig engstirnig sind. Und Freidenkende werden für Konservative zur Anfechtung, vor allem da, wo sie zu offen sind, beziehungsweise wo sie zu offen für alles sind. Und wie gesagt, das ist sehr vereinfacht, in echt ist es viel komplexer. Aber mit dieser Einleitung, mit dieser Unterscheidung, mit diesen Entwicklungen können wir es vielleicht mal in einer Predigt angehen und schauen, was das auch mit uns zu tun hat. Weil ich glaube, im Kleinen gibt es das auch bei uns. Die Muster dahinter sind grundsätzlich die gleichen. Und so will ich heute dieses Thema angehen, mit dieser Vereinfachung, Konservative und Liberale. Was, wenn man sich da gegenseitig zur Anfechtung wird? Und da wollen wir einen ersten Punkt machen, fehlerhafte Gläubige. Und wir sind ja auch in dieser anderen Predigtreihe bei den Erzvätern noch unterwegs, die wir miteinander verwoben haben. Und da schauen wir jetzt auch nochmal bei Abraham und bei seiner Familie nach. Wir hatten das schon in 1. Mose 16, wo vor allem die Sarah sich gegenüber der Hagar völlig daneben benimmt. Sie demütigt sie, heißt es da. Und Sarah als Frau Abrahams war ja die Vorgesetzte von der Magd Hagar. Und Sarah hatte eine viel größere Verantwortung, Gottes Segen richtig weiterzugeben und richtig darin zu leben. Und sie hatte die Verheißung. Die wahren Worte Gottes waren auf ihrer Seite. Denkt die Magd, ich bin was Besseres? Und Sarah reagiert mit Demütigung, mit Schikane. Sie sitzt am längeren Hebel, gebraucht ihre Macht, ihre Stellung, um niederzudrücken, was ihrer Meinung nach nicht sein darf. Dabei hätte Sarah einfach darauf vertrauen können. Wenn Gott tut, was er sagt, und wenn ich bei seinem Wort bleibe, dann kann kommen, was wolle, ich werde in größtmöglicher Weise an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich habe die Verheißung, Gott wird mir einen Sohn schenken. Aber warum lässt sie sich dann so von Hagar anfechten? Sie hat den richtigen Inhalt, aber sie wählt die falsche Methode. Niedermachen. Und auch bei Abraham sehen wir was Ähnliches. Es war einmal, als er nach Ägypten zieht und auch später nochmal, als er sich längere Zeit in dem Gebiet von Abimelech aufhält. Was macht er da? Er als frommer Mensch lügt die anderen an. Er sagt, Sarah ist meine Schwester. Und er sagt das, weil er Angst hat, dass die anderen Sarah wollen und ihn töten, wenn sie ihn für den Ehemann halten. Beides Mal greift Gott ein, Gott beschützt ihn. Und die anderen finden das gar nicht lustig. Warum hast du uns angelogen? Und das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Nur weil wir dachten, dass sie deine Schwester ist, deshalb haben wir sie ja zu uns genommen. Keine Ahnung, was Abraham da dachte. Vielleicht war er wirklich einfach von Angst geprägt und Angst lässt einen manchmal keine logischen Dinge tun, lässt einen irrational handeln. Man bleibt passiv, um einen Konflikt zu vermeiden, stellt sich tot, um ja nicht negativ aufzufallen. Aber auch das kann zur Anfechtung für andere werden. Wenn man mit den Verheißungen Gottes passiv bleibt oder man etwas verheimlicht, weil man denkt, die Verheißung Gottes so zu beschützen, das kann für andere zur Anfechtung werden. Abraham und Sarah haben die Verheißungen auf ihrer Seite. Sie haben die richtigen Worte Gottes, aber sie gehen nicht immer gut damit um. Sie haben sie selbst noch nicht gut genug verinnerlicht, die Worte, die Verheißungen, die Gebote Gottes, aber sie fühlen sich im Recht, anderen gegenüber lieblos zu sein. Was nehme ich daraus mit? Ein paar Punkte. Erstens, es reicht nicht, wenn die Gläubigen den richtigen Inhalt haben, sie müssen auch danach leben. Inhalt und Umgang gehören zusammen. Der Umgang richtet sich nach dem Inhalt und auch für den Umgang gibt es ein richtig und gibt es ein falsch. Doch Gläubige stehen in der Gefahr, Sachen falsch zu machen, Fehler zu machen. Aber das ändert nichts an dem, was Gott gesagt hat. Das steht fest. Aber es kann natürlich trotzdem Schaden entstehen. Und ein Fehler, den auch Fromme tun können, ist es, vom Wort Gottes etwas nicht zu verstehen oder falsch anzuwenden. Und die Frommen können von nicht so Frommen darauf aufmerksam gemacht werden. Das heißt nicht, dass sie sich dann nach dem richten sollen, was sie nicht so fromm sagen, sondern es heißt, dass sie nochmal nacharbeiten müssen, was genau Gottes Wort sagt und was es bedeutet. Was es auch für sie bedeutet, was es auch für sie in ihren Ängsten bedeutet. Und ich nehme mit, es bringt nichts, etwas zu verheimlichen und unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht zielführend. Wenn wir dem folgen, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit, folgen wir der Wahrheit. Und dann müssen wir vor der Wahrheit keine Angst haben. Jesus ist die Wahrheit und alle Wahrheit gehört ihm. Und dann gibt es Fragen, auf die wir keine Antwort haben, ja. Aber es heißt nicht, dass nur Fragen sinnvoll sind, auf die wir eine Antwort haben. Wenn wir da jetzt noch einen Schritt weitergehen und mal überlegen, okay, wo gibt es noch Gläubige, die anderen zur Anfechtung wurden, weil sie falsch gelebt haben? Sind mir die Pharisäer eingefallen. Die Pharisäer meinen es ja auch wirklich ernst im Glauben. Sie haben sich gestellt gegen liberale Tendenzen, gegen zu freies Denken. Sie wollten das Wort Gottes bewahren. Die Pharisäer waren die Konservativen. Aber warum waren sie letztlich nicht mehr das Volk Gottes? Warum lagen sie daneben, obwohl sie doch nur bewahren wollten? Es war eine falsche Konservativität, ein falsches Konservativsein. Sie denken, sie müssen etwas bewahren, was sie gar nicht bewahren müssen. Und damit geben sie etwas auf, was sie eigentlich hätten bewahren sollen. Sie bewahren ihre menschlichen Gebote und verfehlen dabei den wahren Sinn der göttlichen Gebote. Sie kennen keine Gnade. Sie sind traditionell, weil es einfacher für sie ist, bequemer ist, weil es ihnen Macht und Einfluss sichert. Aber sie sind nicht konservativ, weil sie verstanden haben, wie gut Gott ist und wie gut seine Gebote sind. Und weil sie letztlich nur von anderen fordern, aber selbst nicht an ihren Herzen arbeiten lassen. Ein paar Aussagen zu den Pharisäern, was Jesus über sie sagt. Lukas 11, Vers 46. Jesus aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe. Denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit eurem Finger an. Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Denn ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Das solltet ihr aber tun, ohne das andere zu lassen. Konservative und Pharisäer sind eine Anfechtung für die anderen. Die letzte Stelle, Matthäus 23, Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Es gibt ein falsches Konservativsein, so wie bei den Pharisäern. Und wir sehen auch, wie Jesus mit seinem Leben etwas völlig anderes zeigt, ein wahres Konservativsein. Jesus wendet sich den Ausgegrenzten zu, den Sündern, und er lädt sie ein zur Gemeinschaft mit Gott. Er fängt mit Vergebung an. Das sind wirklich konservative Werte. Und darauf bauen dann die anderen guten, konservativen Werte auf. Jesus gibt den Pharisäern die Chance, umzukehren. Aber er fängt nicht mit ihnen an, das Volk Gottes zu erneuern. Er denkt nicht, die Konservativen brauche ich, die gehören auf jeden Fall dazu. Und er signalisiert ihnen, hört auf mit eurer Rechthaberei. Erstens habe ich Jesus Recht, aber ich zeige es euch auch durch Argumente. Und zweitens, es geht nicht nur um Recht haben. Es geht auch ums Leben, um das eigene Leben, um danach zu leben. Und was wir dabei bei Jesus auch sehen, bei seinem Evangelium, bei dem, wie er gelebt hat, da sehen wir, das Evangelium ist nicht nur wahr. Es geht nicht nur darum, Recht zu haben, indem wir Jesu Lehre folgen. Das Evangelium ist immer auch gut und schön. Und das Gute und das Schöne des Evangeliums zeigt sich vor allem durch das, wie man lebt, wie man mit anderen umgeht, wie wir untereinander umgehen. Das Evangelium ist nicht nur wahr, sondern auch gut und schön. Das sehen wir, wie Jesus gelebt hat. Ab wann wird dann so eine falsche Art des Konservativseins zum Problem? Ich würde sagen, wenn eine ganze Gemeinde oder deren Leitung so ist, falsch konservativ, kann es sinnvoll sein, diese Gemeinschaft zu verlassen. Wenn es einzelne Vorfälle gibt, wo jemand sich an falschen konservativen Positionen oder Personen reibt, da würde ich sagen, ist es richtig, da zu bleiben und versuchen, zusammenzuschauen, wie man gemeinsam würdig des Evangeliums lebt. Und dann gibt es auch noch den Fall, jemand vertritt konservative Positionen und ist vom Typ her vielleicht auch eher konservativ, aber er ist das in einer durch und durch guten Art und Weise. Gewinnend, liebend, mit Argumenten, sucht das Gespräch, er hört zu. Und dann kann es aber sein, dass eine Person sich trotzdem an dem Konservativen stößt. Und ich glaube, dann muss diese Person bei Jesus in die Schule gehen und sehen, was an dem Konservativen wahr ist, was daran gut und schön ist. Was auf jeden Fall nicht passieren sollte, ist, wenn man deshalb alles von der konservativen Person ablehnt. Beziehungsweise man jede Art von Gesetz oder konservativem Inhalt ablehnt, einfach weil man sich so sehr über den anderen ärgert. Das ist vielleicht ähnlich wie bei der Hagar, als sie das erste Mal von Sarah flieht. Sie geht einfach ganz weg. Komplett anderes Leben, Hauptsache anders als das, was die anderen vertreten. Gott sagt ihr, geh zurück zu Sarah. Die hat den richtigen Inhalt, die Verheißung. Und ähnlich war das auch bei einer Person in der Geschichte, der die liberale Theologie mitgeprägt hat. Und zwar war das eine Begebenheit aus dem 18. Jahrhundert. In dieser Zeit war die Kirche sehr bestimmend. Nicht nur die katholische, auch die evangelische Kirche war sehr bestimmend. Sie konnten sagen, das und das ist zu glauben. Und unterstützt wurde die Kirche von staatlicher Seite. Es gab damals schon erste Stimmen, die was dagegen hatten. Die haben ihre Bücher, wo sie sowas formuliert haben, aber meist erst nach ihrem Tod veröffentlichen lassen, weil sie sonst von der Kirche verfolgt worden wären. Und dann gab es da Hermann Samuel Reimarus, seht ihr hier. Hermann Samuel Reimarus war ein frommer Theologe. Er hat geglaubt, was in der Bibel steht. War, wie gesagt, fromm, hat orthodox geglaubt, wo er sich zum Teil schon auch mit anderen Positionen auseinandergesetzt hat und sich auch hier und da ein Stück weit positiv dazu geäußert hat. Irgendwann hat er dann Freunde bekommen, mit denen er sich dann noch intensiver darüber ausgetauscht hat. Die Freunde haben weiter an ihm gearbeitet, haben auf ihn eingearbeitet und haben für ihn wahrscheinlich, wurden für ihn zu einer stärker werdenden Anfechtung. Eine Anfechtung im Denken. Stimmt das wirklich alles, was in der Bibel steht? Kann ich an so einen Gott glauben? So war das für diesen Reimarus. Ist aber bei ihm noch nicht gekippt, bis es zu einer weiteren Begebenheit kam. Und da ist es dann bei ihm gekippt. So war das so, dass ein anderer Theologe ein Buch rausgab, mit dem er eigentlich gute Absichten hatte. Aber in diesem Buch konnte man Kritik an der bisherigen Glaubenslehre raushören. Und Reimarus hat das auch kritisiert, weil er war, wie gesagt, noch frommer Theologe, hat geglaubt, was in der Bibel steht, hat das kritisiert, was da an Kritik rauszuhören war. Und dann gab es noch einen anderen frommen Theologen, er hieß Joachim Lange. Und der hat sich dermaßen über dieses Buch aufgeregt. Er hat diesen Theologen, der das kritische Buch geschrieben hat, massiv attackiert. Er hat ihn auch vor Gericht verklagt, daraufhin wurde das Buch verboten und der kritische Theologe wurde ein Jahr inhaftiert. Stadt und Kirche haben zusammengearbeitet. Reimarus, was hat er gemacht? Er hat das Ganze beobachtet und für sich seine Schlüsse daraus gezogen. Er schrieb erstens seine zweite Rezension zu einem kritischen Buch, diesmal viel positiv. Und das war für ihn, wo der Punkt, wo es gekippt ist. Er hat sich innerlich nun komplett von der Kirche verabschiedet, von der Gemeinde, von den Gläubigen und letztendlich auch von Gott, wie ihn die Bibel offenbart. Er hat gedacht, ein Gott, der solche Vertreter auf Erden hat und die so eingreifen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aus der Anfechtung im Denken, die er hatte, wurde jetzt eine Anfechtung im Wollen, ausgelöst durch einen konservativ Glaubenden, der sich aber der Macht des Staates bediente, um sein Anliegen durchzusetzen. Und so wurde Reimarus der erste Theologe, der ausdrücklich abgelehnt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Theologie wurde liberal und baute nicht mehr auf dem auf, was die Bibel sagt. Und dann sehen wir hier, dass man sich gegenseitig zur Anfechtung wird. Der in der Mitte, der mit den liberalen Positionen, wird zur Anfechtung für den, der die biblischen Wahrheiten bewahren will. Und der Konservative auf der rechten Seite, der aber mit den falschen Methoden agiert, wird zur Anfechtung für einen, der sozusagen sich noch nicht entschieden hatte, wo er stehen will oder noch am Suchen war. Und dieses Beispiel erzählt Gerrit Hohage in seinem Buch, das wir die letzten Male schon hatten. Und er meint, dass das kein Einzelfall ist, diese Begebenheit. Er schreibt, denn ich frage mich, ob es nicht oftmals so ist, dass gerade die wahrhaft Gläubigen, indem sie ihren Glauben überziehen, sie Unglauben auslösen, weil sie in eben diesem Überziehen zur Unfreiheit neigen und dabei unglaubwürdig werden. Hier stellt mich die Theologiegeschichte vor eine offene Frage. Wie können wir es besser machen, ohne an der Intensität und Entschiedenheit unseres Glaubens Abstriche machen zu müssen? Wie kann man entschieden und intensiv glauben, ohne es anderen zu sehr aufzuzwingen und zu falschen Methoden zu greifen? Und ich bin auch konservativ und ich meine es ernst im Glauben, wie auch die meisten hier. Aber lasst uns deshalb aufpassen, dass wir nicht auf eine falsche Art und Weise konservativ sind und wir anderen dadurch Steine in den Weg legen in ihre Beziehung zu Gott. Glauben vermitteln geht nicht mit Zwang oder mit Druck. Es geht nur mit den Methoden Gottes. Und es geht nur durch und mit dem Heiligen Geist. Und diese Predigt wäre aber auch nicht vollständig ohne den zweiten Punkt. Und damit machen wir jetzt weiter. Der zweite Punkt, falsche Offenheit. Und da lese ich uns einen Text aus 1. Mose 21, ab Vers 8 vor. Und da sind wir jetzt bei dem, wo wir quasi ungefähr dann wären auch, wenn wir bei den Erzvätern weiterlesen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Sarah hat inzwischen den Sohn bekommen und Abraham, Isaak, den Sohn der Verheißung, endlich ist er da. Gott steht zu seinem Wort. Also Isaak ist da und dann heißt es, in 1. Mose 21, ab Vers 8. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen, sich lustig machen über Isaak. Verspotten, Späße machen. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir gesagt, höre auf ihre Stimme. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Abraham versorgt die beiden dann mit ein paar Lebensmitteln, schickt sie in die Wüste. Die beiden irren ein bisschen in der Wüste umher, die Lebensmittel reichen nicht lange, irgendwann sind sie leer und ihre Aussicht ist, sie werden in der Wüste zugrunde gehen. Sie setzen sich hin, weinen, trennen sich voneinander. Und dann heißt es in Vers 17, Gott aber hörte die Stimme des Jungen von Ismael. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht. Denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand. Denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen. Er wurde groß und wohnte in der Wüste. Und er wurde ein Bogenschütze. So viel diese Begebenheit. Wir sehen hier Schwierigkeiten in dieser Familie im Hause Abrahams. Das Volk Gottes, was bisher eins war, ist uneins. Und Gott selbst trifft diese Unterscheidung. Hagar und Ismael sollen weg von Abraham. Und das ist ein Text, der kann Freidenkenden, kann liberalen Christen zur Anfechtung werden. Gott muss doch alle gleich segnen. Hier findet so viel Unrecht und Unterdrückung statt. Und Hagar und Ismael wären fast gestorben. Das geht doch nicht. Und ja, wir hatten vorher auch schon einen ganz ähnlichen Text, wo Hagar in der Wüste landet. Und das, weil die Frommen sie schlecht behandelt haben. Aber auch, weil sie selbst gegangen ist. Und weil in ihrem Herzen Hochmut war. Dann müssen wir auch hier in den Text erstmal sehr genau lesen, wie wir es bei Sodom und Gomorra getan haben. Es sind verschiedene Sachen drin, die uns da helfen. Zum Beispiel, ja, es ist so, Hagar und Ismael wären fast gestorben. Aber wir lesen, sie wären auch nur fast gestorben. Am Ende versorgt Gott sie ja. Nichts anderes hat er ihnen zugesagt. Gott segnet auch Hagar und Ismael, hat er klar gesagt. Und auch aus Ismael wird eine große Nation kommen. Das ist großer Segen Gottes. Aber all das ändert nichts daran, dass auch Hagar und Ismael Vertrauen lernen müssen. Sie müssen lernen, Gott zu vertrauen. Und das ist auch das Beste für sie, wenn sie das tun. Und Gott führt manchmal auch durch schwierige Zeiten. Und dann ja, dann ist es auch so, Gott segnet nicht gleich. Isaak ist der auserwählte Sohn. Hat Gott auch klar gesagt. Von Anfang an stand das fest. Isaak ist der auserwählte Sohn. Warum ist das so wichtig? Warum muss Ismael dafür fortgeschickt werden? Gott sagt zu Abraham, nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Was heißt das? Gott macht hier eine Unterscheidung, eine wichtige Unterscheidung. Eine Unterscheidung, die von Dauer ist und bei der es wichtig ist, dass Hagar und Ismael nicht Teil des Volkes Gottes sind. Paulus bezieht sich im Neuen Testament auf diese Unterscheidung in Galater 4. Da schreibt er, denn es steht geschrieben, genau das, was wir hier haben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung Gottes. Heißt, Ismael hatten sie bekommen durch den eigenen Versuch, Gottes Ziele zu erreichen. Er ist nach dem Fleisch geboren, nur nach menschlichen Möglichkeiten. Es war 1. Mose 16, Abraham hat mit der Magd Hagar geschlafen, weil Sache unfruchtbar war, sie aber eben selbst nachhelfen wollten. Für Isaak, für den Sohn von der Freien, den Sohn von Sarah, den hatte Gott einfach verheißen. Den mussten sie sich schenken lassen. Sie mussten Vertrauen lernen. Und mussten warten. Paulus schreibt weiter, dies, mit diesen zwei Söhnen, einen von der, durch das Fleisch und einen von der Verheißung, dies hat einen bildlichen Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Also die damaligen Juden, die selbst versuchen, das zu tun, was nur Gott tun kann, sich zu erlösen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals, der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Es geht darum, Gott zu vertrauen, seinen Verheißungen. Darauf liegt der Segen. Das ist die Segenslinie. Da folgen wir dem Glaubensvater Abraham und seinem Sohn Isaak. Nicht, wenn wir uns selbst irgendwelche Verheißungen ausdenken. Nicht, indem wir selbst versuchen, das zu tun, was nur Gott tun kann. Es geht darum, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen bei dem, was er gesagt hat. Bei dem, was er gesagt hat, zu tun. Alles andere führt in die Irre, führt ins Verderben. Wenn Gott Ismael in die gleiche Position stellen würde, würde er sozusagen alle menschlichen Versuche, durch eigene Kraft seine Verheißungen zu erfüllen, gutheißen. Aber nach Isaak sollte die Nachkommenschaft genannt werden. Ein Volk, das lernt, Gott zu vertrauen. Abraham ist der Vater des Glaubens und Isaak sein Nachkomme. Es geht darum, aus der Verheißung zu leben. Das ist der eine Weg. Und so ist das wahre Evangelium von Jesus. Das wahre Evangelium ist immer alt, konservativ und traditionell, weil es eine alte Verheißung ist, die Jesus erfüllt. Und weil es alte Dinge sind, die Gott getan hat. Im christlichen Glauben wird das Hauptthema niemals Weltverbesserung sein, sondern es wird immer darum gehen, aus der Verheißung Gottes zu leben, bei der er dem Sünder zuspricht, in Christus ist dir deine ganze Schuld vergeben. Er hat es getan, nicht du. Er hat es dir geschenkt, er hat es für dich getan. Und das kannst du nur durch Glauben annehmen und nicht durch eigenes Handeln. Das ist das, wo ich heute Morgen landen will. Der Inhalt unseres Glaubens ist alt, ist konservativ, ist traditionell. Aber es ist das, was Gott für uns Menschen beschlossen hat, was er für uns getan hat, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und das gilt ganz unabhängig davon, ob auch innerhalb der Kirche immer alle danach leben. Es wird immer Leute geben, die was Neues wollen, die neue Schwerpunkte setzen oder die christliche Ethik umdeuten. Und es wird immer Leute geben, die den richtigen Inhalt auf eine falsche Art und Weise vertreten. Aber ganz unabhängig davon wird Gott seine Verheißungen erfüllen. Er tut es. Und er tut es, wann er es will. Ob wir es deswegen nun als alt empfinden oder auch nicht. Er tut es ganz ohne unsere menschlichen Versuche. Was wir tun sollen, was wir tun können, darin einstimmen. Unser Leben danach einzurichten, nach dem, was Gott ist, nach dem, was er getan hat, nach dem, was er tut. Und er nimmt uns mit hinein in dieses Leben aus Vertrauen, dass seine Verheißungen und seine Gebote gut sind und irgendwann zum Ziel kommen. Und dann ist unser Ziel nicht, selbst eine möglichst reine Gemeinschaft zu finden oder selbst so eine Gemeinschaft zu erschaffen. Das Ziel ist, in allen Turbulenzen hindurch zu manövrieren, mit dem Blick auf das, was Gott tut. Mit Blick auf das, was er ist. Und das mit dem Evangelium als Kompass. Und an manchen Stellen muss man dafür inhaltlich eindeutig sein und Vorgaben machen oder sich sogar klar abgrenzen. An anderen Stellen müssen wir miteinander unterwegs sein, einander vergeben und zusammen versuchen, der Wahrheit näher zu kommen. Auch Hagar und Ismael müssen Vertrauen lernen. Auch wenn sie zurückgestellt werden. Auch für sie geht es darum, Vertrauen zu lernen und sich Gottes Verheißungslinie unterzuordnen. In Abraham wird Segen sein, in seinen Nachkommen, in der Segenslinie, in dem einen Nachkommen, der sie alle weit übertrifft. Abraham sah meinen Tag und jubelte, sagt Jesus. Er ist der eine Nachkomme, der die Verheißung erfüllt. Und er segne die, die ihm folgen. die ihm vertrauen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, außer durch ihn. Das gilt für Konservative, das gilt für Liberale, für unmoralische Menschen, für Juden, für Moslems, für alle. Es gilt auch für Leute, die schlechte Erfahrungen in einer Gemeinde gemacht haben. Auch für sie gilt, den Segen einer lebendigen Beziehung mit dem wahren Gott gibt es nur mit Jesus und wird nur da gelebt, wo ihm Leute wahrhaftig nachfolgen. Und dann müssen auch Liberale lernen, sich dem konservativen Inhalt unterzuordnen. Das ist das, was Gott festgesetzt hat. Auf etwas anderem liegt kein Segen. Und nur wenn eine ganze Gemeinde ein völlig falsches Konservativsein hat, dann ist vielleicht eine andere Gemeinde ihr Zuhause. Aber auch das muss eine Gemeinde sein, die vom Inhalt konservativ ist. Und dann müssen aber auch auf der anderen Seite Konservative bei den Anfragen von Liberalen lernen, Wahrheit und Irrtum sauber zu unterscheiden. Und sich dann aber nicht in eigenem Handeln zu ergehen, sondern immer, immer bei Gottes Methoden zu bleiben. Und dann gibt es eine Geschichte von Ian Harper, und damit möchte ich schließen. Ian Harper erzählt seine Geschichte ganz kurz auf der Website von Evangelium 21. Hier oben steht der Link. Und Ian Harper ist in einer konservativen evangelikalen Gemeinde aufgewachsen in den USA. Und er schreibt, was er da erlebt hat oder wie es ihm dort ging. Die christliche Tradition, in der ich aufwuchs, hatte, trotz all der guten Dinge, die sie mir mitgab, ein Problem. Sie war nicht auf eine Generation von Kindern und Jugendlichen mit Zugang zu Highspeed-Internet vorbereitet. Die Kritik an der Bibel, die wir online entdeckten, war zwar nichts Neues, aber sie war jetzt nur noch einen Mausklick weit entfernt für neugierige Leute, die ansonsten in einer evangelikalen Käseglocke aufwuchsen, für Leute wie mich. Plötzlich schienen die Antworten, die man in der Gemeinde bekam, seicht im Vergleich mit der legitimen Kritik, die per Google-Suche oder als YouTube-Video leicht zu finden war. Zählt er ein paar Fragen auf? Was ist mit den Widersprüchen und den naturwissenschaftlichen Ungereimtheiten in bestimmten biblischen Geschichten? Wie können uns jene Passagen kalt lassen, in denen Gott Israel befiehlt, ihre Feinde mitsamt ihren Kindern abzuschlachten? Wie kann ein liebender Gott seine geliebte Schöpfung zu ewiger Qual verdammen? Was ist mit all den anderen Religionen? Sagen sie nicht im Grunde alle dasselbe? Diese Fragen und noch einige mehr begannen, die Autorität der Geschichten zu untergraben, die mir als Kind erzählt worden waren. Er erlebt eine Anfechtung im Glauben, eine Anfechtung durch andere, eine Anfechtung im Denken. Er wendet sich dann einem liberalen Christentum zu. Auch das beschreibt er auf dieser Internetseite. Er sah darin viel Gutes, vieles passte für ihn da zusammen. Aber auch da merkt er irgendwann, auch ihre Antworten und ihr Leben greifen zu kurz. Sie sind genauso dogmatisch und genauso ausgrenzend oder letztendlich viel mehr dogmatisch und ausgrenzend. Nur eben bei anderen Themen. Er zitiert dann einen Autor, der die liberale Vision für die Welt als das Königreich ohne den König beschreibt. Und dann schreibt er weiter, was das Problem der Liberalen ist. Und er formuliert das in Wir-Form, weil ein bisschen was Liberales in uns allen steckt. Er schreibt, wir wollen alle Segnungen, die Gott gibt, aber ohne uns seiner liebenden Herrschaft unterzuordnen. Wir wollen Fortschritt ohne seine Gegenwart. Wir wollen Gerechtigkeit, aber keine Rechtfertigung. Wir wollen die horizontalen Auswirkungen des Evangeliums auf unsere Gesellschaft ohne die vertikale Versöhnung von Sündern mit Gott. Wir wollen, dass die Gesellschaft unsere Standards für moralisches Handeln übernimmt, aber wehren uns gegen Gottes Standard für persönliche Heiligkeit. Wir brauchen mehr Theologie, mehr differenzierte Betrachtung, mehr Gnade, mehr Mitgefühl und mehr Verstehen in unseren Gemeinden, nicht weniger. Doch diese Dinge werden durch die althergebrachte orthodoxe Lehre ermöglicht, nicht indem man sie ablegt. Zweifel und Fragen müssen nicht der Auslöser dafür sein, dass sich jemand vom Glauben weg dem Unglauben zuwendet. Wenn man sich Zweifeln und Fragen im Rahmen einer gesunden und tiefgründigen christlichen Gemeinschaft stellt und in einer bleibenden Verbindung zu Christus, dann können sie sogar den Glauben vertiefen und unsere Wurzeln verstärken und Frucht bringen. Zitat Ende. Es ist ein großes Zeugnis und eine wunderbare Sache, wenn wir trotz Unterschieden an der alten christlichen Lehre festhalten. Und wir zusammen unser ganzes Leben davon bestimmen lassen. Und es gibt Antworten. Es gibt Antworten, komplexe Antworten auf komplexe Fragen. Wir können unser Leben danach ausrichten, können komplexe Antworten auf komplexe Fragen finden, wenn wir erkennen, inwiefern das Evangelium von Jesus nicht nur wahr ist, sondern auch, wenn wir erkennen, wie gut und wie schön er ist und wie gut und wie schön sein Evangelium ist. Er, der Gerechte, stirbt für Ungerechte. Er spricht uns frei und nimmt uns mit hinein in seine ewige Macht und seine ewige Liebe. Amen. Damit sind wir am Ende dieses Gottesdienstes und ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und ich möchte uns den Segen Gottes aus dem 2. Korintherbrief gerne noch zusprechen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.